Morgen zusammen. Diejenigen, die mich schon öfter gehört haben, die sind es gewohnt, dass ich so eine PowerPoint mitbringe, wo so Übersichten, Bibelverse sind. Das habe ich dieses Mal nicht gemacht, aber ich habe den Technikern eine PDF-Datei geschickt mit allen Bibelversen, die ich zitiere, und als besonderes Schmankerl noch vertiefende Bibelversangaben. Also wer sich damit beschäftigen will, darf da dann nachlesen auf der Seite, wo man auch die Predigten anhören kann. Ja, eigentlich wollte ich heute eine Predigt über Kain und Abel halten. Das heißt, ich wollte die ganze Geschichte mit euch durchgehen, von der Geburt der beiden Brüder bis zum Brudermord und dem, was danach geschah. Aber manchmal passiert es mir beim Bibellesen, dass ich an einer Stelle hängen bleibe. Das kann ein Satz sein, manchmal auch nur ein Wort, das mich dann so intensiv beschäftigt, dass der Rest des Textes erstmal auf der Strecke bleibt. Ja, und so ging es mir hier auch. Das, was mich hier bei Kain und Abel beschäftigte, das waren die Opfer, die die beiden gebracht haben. Und die Frage, warum hat Gott das eine Opfer angenommen und das andere nicht? Und weil wir jetzt mit Opfern direkt nicht so viel zu tun haben, will ich das etwas ausweiten auf die Frage, welche religiösen Handlungen gefallen Gott und welche gefallen ihm nicht. Ich gehe heute also nur auf den ersten Teil des Textes ein. Er steht in 1. Mose, Kapitel 4. Da fängt es an, Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger. Da bin ich schon hängen geblieben. Ich weiß, was schwanger ist, aber was mich stutzig machte, Adam erkannte seine Frau Eva. Das hört sich so an, als würde er sagen, oh, du bist das, ich habe dich erst gar nicht erkannt. Hast du dir die Haare färben lassen? Ich habe dich doch glatt mit jemand anders verwechselt. Das war nicht möglich, weil es gab keine anderen Frauen, mit denen Adam Eva verwechseln konnte. In modernen Bibelübersetzungen heißt dieser Satz, Adam schlief mit seiner Frau Eva. Das ist besser verständlich. Aber ich finde es doch interessant, dass hier im Originaltext das Wort erkannte steht. Wenn ich etwas erkenne, dann ist das für mich normalerweise eine Verstandessache. Ich bin sowieso sehr verstandesorientiert. Mit Gefühlen habe ich nicht so viel zu tun. Wenn ich etwas erkenne, was ich vorher nicht kapiert habe, dann sage ich, ich habe das verstanden, das habe ich erkannt. Aber wenn es hier heißt, Adam erkannte seine Frau, da geht es um eine tiefe, innige Beziehung. Um die innigste Beziehung, die zwischen einem Mann und einer Frau überhaupt bestehen kann. Und ich erwähne das, weil es auch darum geht, wenn wir Gott erkennen. Auch Gott zu erkennen, ist natürlich auch eine Verstandessache. Wenn ich Gott erkenne, dann will ich wissen, was ist das überhaupt für ein Gott, an den ich glaube? Warum soll ich an diesen Gott glauben und nicht an einen anderen? Was will dieser Gott von mir? Was hat er vor mit dieser Welt? Es ist eine Verstandessache, aber eben nicht nur. Sondern in den Sprachen der Bibel bedeutet Erkennen eine tiefe Gemeinschaft, eine Vertrauensbeziehung, eine Liebesbeziehung. Und das gilt eben auch in unserer Beziehung zu Gott. Es ist eine Liebesbeziehung, die hier anfängt und die mit Jesus in einer himmlischen Hochzeit, die Bibel sagt, die Hochzeit des Lammes, endet. Vielleicht behaltet ihr das mal im Hinterkopf, weil das wird nochmal wichtig, wenn ich dann auf die Opfer zu sprechen komme. Dann heißt es hier weiter, Eva ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Eva bekommt also zwei Söhne, Kain und Abel. Beide werden erwachsen Beide ergreifen einen Beruf. Abel wird Schäfer, Kain ein Ackermann, also ein Landwirt oder ein Bauer. Und nun bringen beide Gott ein Opfer von dem, was sie durch ihre Arbeit hervorgebracht haben. Nun kommt dieser folgenschwere Satz: Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Ist euch gerade aufgefallen, was Gott ansieht? Ich dachte immer, er schaut sich diese beiden Opfer an, das eine gefällt ihm und das andere nicht. Als ich mich jetzt aber näher mit dem Text beschäftigt habe, da fiel mir auf, dass das nicht alles ist. Es heißt hier: Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Gott achtet also auf zwei Dinge. Zunächst schaut er auf denjenigen, der das Opfer bringt, und dann sieht er sich das Opfer an. Die Person, die das Opfer bringt, ist wichtig und das, was sie bringt. Obwohl zwei Personen Gott etwas bringen, ihm etwas schenken, ist es doch nicht das Gleiche. Sie tun fast das Gleiche und doch sieht es Gott unterschiedlich. Eigentlich geht es mir genauso, wenn mir jemand etwas schenkt. Mir persönlich ist nicht immer nur wichtig, was mir jemand schenkt, sondern auch, warum er es mir schenkt, die Einstellung, die dahinter steht und was er damit ausdrücken will. Als mein Sohn Nathanael noch klein war, da hat er mir oft Bilder gemalt. Manchmal hat er auch etwas gebastelt, ein Mobile, einmal ein ganzes Theaterset mit Bühne, mit Figuren, mit Bühnenbilder, alles aus Papier ausgeschnitten und bemalt. Und rein künstlerisch betrachtet waren diese Bilder und Bastelarbeiten sicher nicht viel wert. Und doch ist mir jedes seiner Bilder wichtiger als der kostbarste Rembrandt oder Picasso. Warum? Weil ich weiß, welche Mühe er sich gemacht hat, um mir eine Freude zu bereiten. Er hat diese Dinge nicht gebastelt, weil ihm jemand gesagt hat, jetzt mach doch mal was für den Papa oder Papa hat bald Geburtstag, da musst du ihm auch was schenken, sondern er hat es auch so gemacht, ohne dass ich Geburtstag hatte, einfach so, um mir eine Freude zu machen. Und dann gibt es andererseits diese Pflichtgeschenke, die kennt ihr sicher auch. Da denkt jemand, Jürgen hat Geburtstag, ist bald Weihnachten, da muss man ihm halt was schenken. Und dann sucht er sich ein Geschenk aus, was vielleicht einiges kostet, aber er schenkt es mir halt nur, weil man es halt so macht. Und obwohl dieses Geschenk an sich vielleicht teurer ist, freue ich mich darüber nicht so sehr wie über ein Bild, das mein Sohn voller Begeisterung gemalt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Gott ähnlich ist. Bevor er das Opfer anschaut, schaut er den Menschen an, der das Opfer bringt. Und da sieht er nun einen entscheidenden Unterschied zwischen Kain und Abel. Welcher Unterschied das ist, darüber können wir viel spekulieren, denn in diesem Bibeltext steht nichts darüber. Aber mir geht es oft so, dass ich entdecke, dass die Bibel an einer anderen Stelle etwas erklärt, was ich an dieser Stelle, die ich gerade lese, nicht finde. Und besonders im Hebräerbrief gibt es viele Hinweise auf das Alte Testament und viele Stellen aus dem Alten Testament werden da genauer erklärt. Und dort werden im 11. Kapitel im Hebräerbrief auch Kain und Abel erwähnt. Und da heißt es: Durch den Glauben hat Abel ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei. Was Abel von Kain unterscheidet, ist sein Glaube. Zu dem Wort Glauben muss ich das Ähnliche sagen wie vorhin zu dem Wort Erkennen. Auch das bedeutet in den Sprachen der Bibel mehr als in der deutschen Sprache. Wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, dann meint er meistens oder oft, ich glaube, dass es Gott gibt. Irgendjemand muss das ja alles erschaffen haben, was da ist. Ich bin verstandesmäßig von der Existenz Gottes überzeugt. Aber in der Sprache der Bibel heißt es, ich lasse mich auf diesen Gott ein. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich will diesen Gott ganz bewusst in mein Leben mit einbeziehen. Und in modernen Bibelübersetzungen, in der Guten Nachricht zum Beispiel, steht deshalb für das Wort Glauben das Wort Vertrauen. Da heißt es, aus solchem Vertrauen brachte Abel Gott ein besseres Opfer als sein Bruder Kain. Denn weil Abel Gott vertraute, nahm Gott sein Opfer an und bestätigte damit, dass Abel vor ihm als gerecht bestehen konnte. Das war der entscheidende Unterschied. Kain brachte ein Opfer. Er führte eine religiöse Handlung durch, aber ohne Glauben. Abel brachte ein Opfer, aber er hatte eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Diesen Unterschied kenne ich eigentlich auch aus meinem eigenen Leben. Ich bin katholisch erzogen worden und man hat mir alles beigebracht, was ich eben als guter Christ so wissen musste. Meine Eltern haben mich sonntags zur Messe geschickt. Ich wusste irgendwann, wann man im Gottesdienst zu knien, aufzustehen, zu sitzen hat. Ich wurde sogar Ministrant oder Messdiener, sagt man hier, kannte die Liturgie, konnte sie mitbeten. Ich habe gelernt, wie man richtig beichtet. Ich habe Gebete gelernt und habe sie aufgesagt, wie man ein Gedicht aufsagt. Ich habe alles gemacht, was man mir beigebracht hat. Ich hatte eine Religion, aber ich hatte keinen Glauben. Also ich glaubte schon, dass es Gott gibt, aber dieser Gott hatte eigentlich nur mit den Riten in der Kirche zu tun und mit ein paar Geboten, die ich versuchte einzuhalten. Aber wisst ihr was? Gott pfeift auf Religion. Gott braucht keine religiösen Riten. Was soll er damit anfangen? Gott geht es nicht um Zeremonien, sondern ihm geht es um uns. Wir sind ihm wichtig. Dass wir ihn kennenlernen, ist ihm wichtig. Dass wir eine Vertrauensbeziehung zu ihm aufbauen. Unsere Einstellung ist Gott viel wichtiger als alle unsere religiösen Handlungen. Ich habe mich damals über die Geschenke meines Sohnes gefreut. Aber eigentlich ging es mir nicht um die Geschenke, sondern um die Einstellung, die dahinter steht. Um die Liebe und die Zuneigung, die Nathanael damit ausgedrückt hat. Ohne diese Zuneigung hätten mir die Geschenke nicht viel bedeutet. Stellt euch einmal Folgendes vor. Stellt euch vor, Nathanael als mein Sohn tut lauter Dinge, von er genau weiß, dass ich die nicht mag. Macht er nicht, hat er nie gemacht, aber stellt es euch mal vor. Er bemalt meinen Fensterbildschirm mit Edding, er versteckt die Hausschlüssel, er lässt Luft aus den Autoreifen und dann kommt er an meinem Geburtstag und bringt mir Geschenke. Glaubt er, dass ich mich über die Geschenke freue? Ich denke nicht. Was soll ich mit Geschenken, wenn mein Sohn mir das ganze Jahr über zeigt, wie wenig er mich respektiert? Aber genauso gehen wir oft mit Gott um. Im Buch Amos wird zum Beispiel geschildert, wie es in Israel im 8. Jahrhundert vor Christus zuging. Da gab es die Großgrundbesitzer, die verlangten hohe Pachtgebühren von den armen Landwirten. Und wenn jemand dann nur ein bisschen Schulden machte, wurde er sofort in die Sklaverei verkauft. Die Händler verkauften ihre Getreide, ihren Wein in falschen Maßen, verkauften weniger und verlangten mehr. Die Reichen lebten in luxuriösen Palästen, während die Armen kaum etwas zu essen hatten. Und alle Gebote, die Gott gegeben hatte, um die Armen zu schützen, wurden missachtet. Und wenn dann ein armer Schlucker vor Gericht ging und sein Recht einfordern wollte, dann bekam er kein Recht, weil die Richter bestochen waren. Die hielten zu den Reichen. Und doch gingen diese reichen Grundbesitzer sonntags, sabbats, in den Gottesdienst. Sie brachten Opfer dar, sie sangen Lobpreislieder. Und sobald der Sabbat um war, ging es wieder von vorne los. Dann tricksten sie wieder die anderen aus, betrogen, unterdrückten. Durch den Propheten Amos lässt Gott diesen Leuten sagen, was Gott von ihren Opfern hält. Er sagt, ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Es geht Gott also nicht in erster Linie um unsere Opfer, um unsere Gottesdienste, nicht mal um unseren Lobpreis, sondern es geht ihm um uns selbst, um die Einstellung, die wir ihm gegenüber haben. Wir sind ihm wichtiger als die Geschenke, die wir ihm bringen. Unsere Beziehung zu ihm ist ihm wichtig. Und dass diese Beziehung Auswirkungen hat in unserem Alltag. Als Kain und Abel ihre Opfer darbrachten, da sah sich Gott zunächst einmal die Opfernden an. Und obwohl beide Brüder etwas Ähnliches taten, gab es doch diesen einen Unterschied. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Und jetzt erst schaut sich Gott auch die Opfer an. Ich sagte vorhin, jeder hat etwas von dem gebracht, was er erarbeitet hat. Kain als Landwirt Früchte des Feldes, Abel als Hirte von seinem Kleinvieh. Das klingt zunächst einmal logisch und naheliegend. Und doch gibt es auch zwischen diesen Opfern einen Unterschied. Auch dieser Unterschied wird in dem Text selbst nicht deutlich. Auch hier gibt uns der Hebräerbrief eine Erklärung. Da heißt es im 9. Kapitel, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Es ist erst einmal ein Satz, der für mich fremdartig ist, den ich nicht nachvollziehen kann. Also wenn meine Frau und ich Streit miteinander haben, weil jemand einen Fehler gemacht hat, dann zoffen wir uns eine Weile. Irgendwann sprechen wir uns aus und wir vergeben einander. Bisher ist noch nie dabei Blut geflossen. Es fallen schon mal harte Worte, verletzende Worte, ungerechte Worte. Aber die Küchenmesser blieben bisher immer in der Schublade. Eigentlich ist uns diese ganze Sache mit Blut völlig fremd. Ja, wir singen zwar davon, vorher war ein Lied, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Wenn wir Abendmahl feiern, sagen wir, dass der Wein das Blut Jesu darstellt. Aber ansonsten ging es in unseren Gottesdiensten bisher recht unblutig zu. Bin ich eigentlich auch froh drüber. Aber wenn wir uns mal die Gottesdienste im Alten Testament ansehen, da war das etwas ganz anderes. Diese Gottesdienste waren Schlachtfeste. Ein Priester damals brauchte nicht in erster Linie eine theologische Ausbildung, sondern eine Ausbildung zum Metzger. Der musste wissen, aus welchen Körperteilen das Tier besteht, der musste die ganzen Innereien kennen, der musste wissen, wie man ein Tier ordnungsgemäß schlachtet, wie man Nieren und Leberlappen voneinander trennt. Wenn ich hier in den Gottesdienst komme, gucke ich, dass ich sauber angezogen bin und den Gottesdienst auch sauber verlasse. Aber die Priester im Alten Testament, die waren nach einem Gottesdienst mit Blut bespritzt. Das wissen wir ja eigentlich, steht ja in unserer Bibel. Und trotzdem kommt es uns fremdartig vor, zu hören, dass zur Vergebung Blut nötig ist. Das ist uns fremd, weil wir in einer Kultur aufwachsen, wo uns das so nicht beigebracht wird. Vielleicht auch in einer Kultur, wo wir das Bewusstsein für Sünde und Schuld zumindest ein Stück weit verloren haben. Wenn wir einen Fehler machen, dann sagen wir normalerweise, ich entschuldige mich. Wer das sagt, der meint es sicher ernst und es gehört ja auch Mut dazu, das zu sagen. Aber eigentlich ist dieser Ausdruck falsch. Was heißt das denn? Ich entschuldige mich. Das heißt, wörtlich genommen, ich tue die Schuld weg von mir. Ich mache mich frei von Schuld. Aber wie soll das gehen? Wenn ich die Schuld von mir wegmache, wo ist sie dann? Löst sie sich einfach in Luft auf? Das ist nicht möglich. Wenn Schuld da ist, ist sie da. Biblisch gesehen kann sich Schuld nicht in Luft auflösen, sondern sie muss gesühnt werden. Sühnen, auch das ist so ein Wort, das in unserer Kultur fremd geworden ist. Es heißt, jemand muss für meine Schuld bezahlen. Das Wort sich entschuldigen kommt in der Bibel eigentlich gar nicht vor, sondern da gibt es das Wort vergeben. Vergeben heißt aber nicht in Luft auflösen, sondern es heißt wörtlich an einen anderen abgeben. Wenn meine Schuld vergeben wird, wird sie an einen anderen abgegeben. Und sie wird nur dadurch gesühnt, dass dieser andere stirbt. Es muss einer sein, der selbst unschuldig ist. Er muss sterben und meine Schuld mit in den Tod nehmen. Ich glaube, dass Gott das den ersten Menschen schon klar gemacht hat, sobald sie die erste Sünde begangen haben. Das wird in der Bibel nur angedeutet, aber es klingt mir logisch. Sobald Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben, machte ihnen Gott Kleidung aus Fellen. Da fragt man sich doch, woher kommen diese Felle? Natürlich hätte Gott welche erschaffen können, hätte sagen können, es werde Fell. Aber so wie ich die Bibel verstehe, war mit dem sechsten Tag die Schöpfung abgeschlossen. Seither hat Gott nichts mehr völlig Neues gemacht, sondern wenn er etwas gemacht hat, ging er immer von etwas aus, was schon da war. Ich will jetzt nicht so viel in den Text hineininterpretieren, was nicht dasteht, aber ich will euch doch sagen, was ich für wahrscheinlich halte. Ich halte es für wahrscheinlich, dass Adam und Eva ihre Felle bekamen, nachdem ein Opfertier geschlachtet worden ist. Ich kann mir vorstellen, dass Gott mit den beiden ein langes Gespräch über die Bedeutung von Opfern geführt hat. Und ich denke mir, er hat ihnen gezeigt, dass der Sündenfall nicht nur ein harmloser Ausrutscher war, sondern dass seit dem Sündenfall der Hang zur Sünde wie in uns drinsteckt, wie ein Krebsgeschwür und sich immer mehr ausbreitet. Und das macht uns unfähig, in dieser engen Gemeinschaft mit Gott zu leben, wie es Adam und Eva am Anfang konnten. Und seither müssen immer wieder unschuldige Lämmer und andere Tiere geopfert werden. Das Blut dieser Lämmer deckt die Sünde der Menschen zu. Es kann sie nicht wegnehmen. Es kann sie nur zudecken, sodass sie weiterhin in der Beziehung zu Gott leben können. Und diese Opfer mussten so lange dargebracht werden, bis der eine kam, der unsere Sünde wirklich wegnimmt. Von Jesus sagt Johannes der Täufer, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und der einzige Grund, warum es in unserem Gottesdienst nicht blutig zugeht, der einzige Grund ist der, dass Gott selbst dieses letzte Opfer gebracht hat. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde, heißt im ersten Johannesbrief. Ohne dieses Blut ist Vergebung nicht möglich. Ohne den Tod Jesu ist Gemeinschaft mit Gott nicht möglich. Ich sagte vorhin, das sind Aussagen, die uns fremdartig vorkommen, weil wir in einer Kultur aufwachsen, wo uns das so nicht beigebracht wird. Aber dass etwas fremdartig ist, heißt ja nicht, dass es falsch ist. Wenn Gottes Wort nicht in mein Denkschema passt, habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich interpretiere so lang an der Bibel herum, bis sie in mein Denkschema passt, oder ich vertraue auf Gottes Zusage und lasse mich darauf ein. Viele Menschen, die ich kenne, wählen den ersten Weg. Und deshalb können sie mit dem Tod Jesu überhaupt nichts anfangen. Ich kenne Leute, die sind von Jesus beeindruckt. Sie sagen, sie finden es toll, wie er mit Ausgestoßenen und Kranken umgegangen ist. Auch vieles, was Jesus gesagt hat, akzeptieren sie. Und sie wissen auch, dass Jesus gestorben ist am Kreuz, aber dass dieser Tod etwas mit ihnen zu tun hat. Damit können sie nichts anfangen. Es erscheint ihnen absurd, dass ein Mann, der vor 2000 Jahren in Israel hingerichtet wurde, ihre Sünde wegnehmen kann. Sie sagen, ein Opfer, bei dem Blut vergossen wird, habe ich nicht nötig. Und deshalb suchen sie ihre eigenen Wege, um Gott zu gefallen. Sie bringen Gott Opfer dar. Jetzt nicht Opfer unbedingt im wörtlichen Sinn, sondern sie nehmen etwas auf sich, was ihnen schwer fällt, um gut vor Gott dazustehen. Und in allen Religionen denken sich die Menschen die verrücktesten Sachen aus, die sie tun, um vor Gott bestehen zu können. Die einen pilgern nach Mekka, die laufen zu Tausenden siebenmal um die Kaaba herum. Sie sind bereit, einen ganzen Monat lang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts zu essen, nichts zu trinken. Was die auf sich nehmen, das ist beeindruckend. Andere murmeln Hunderte von Mantras pro Tag vor sich hin oder sitzen da ganz still, stundenlang, um sich von allen Gedanken und Gefühlen zu trennen. Aber wir müssen ja nicht mal in andere Religionen schauen. Auch aus dem Christentum hat man eine Religion gemacht mit Zeremonien, mit Riten, mit Praktiken, die die Leute anwenden, um gut vor Gott dazustehen. Ich habe gelesen von Säulenheiligen, die jahrelang auf einer Säule stehen, die nicht verlassen, um Gott nahe zu sein, um zu zeigen, dass sie sich von der ganzen Welt, von allem Weltlichen trennen. Andere schliefen in kalten Zimmern, auf harten Böden. Manche peitschten sich selbst aus oder zahlten viel Geld für die Vergebung der Sünden. Kein steht für mich irgendwo für all diese Menschen, Menschen, die Gott ein Opfer darbringen. Sie verzichten bewusst auf Dinge, die ihnen gefallen würden. Sie sind bereit, schwere religiöse Verpflichtungen auf sich zu nehmen. Aber es sind Opfer, die sie sich selbst ausgedacht haben. Gott hatte kein Gefallen an Kain und seinem Opfer, heißt es hier. Abel steht für mich für all die Menschen, die Gott vertrauen. Durch den Glauben, durch sein Vertrauen, hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht macht. Dass er gerecht sei. Der Glaube ist es, der Abel in Gottes Augen gerecht macht. Er hatte eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Er vertraute auf Gottes Zusage, nämlich auf die Zusage, dass das Blut des Lammes seine Sünde zudeckt und dass er so in der Gemeinschaft mit Gott leben kann. Und dadurch unterschied er sich von Kain. Religion und Glaube sind einander sehr ähnlich. Und doch kann Religion uns Gott nicht näher bringen. Alle religiösen Praktiken können uns nicht mit Gott versöhnen. Das einzige Opfer, das unsere Sünde endgültig beseitigt, ist das Opfer, das Gott selbst gebracht hat. Wer darauf vertraut, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist, der ist mit Gott versöhnt. Der kann dieser Versöhnung auch nichts mehr hinzufügen. Der muss ihr nichts mehr hinzufügen. Sondern alles, was er tun kann, ist eben Vertrauen. Glauben, dass das Jesus für ihn getan hat und Gott dafür danken. Wer sich darauf einlässt, kann in einer Gemeinschaft mit Gott leben. Und das ist es, was Gott will, dass wir in einer Vertrauensgemeinschaft mit ihm leben. Dass unser Vertrauen, unsere Liebe zu ihm wachsen. Jeden Tag. Wenn diese Liebe dann dazu führt, dass wir Gott Geschenke machen, dann freut er sich darüber sicher genauso, wie ich mich über die Geschenke meines Sohnes gefreut habe.